herzlich willkommen zurück bei der Blood Sugar Lounge. Wir sind immer noch im Interview mit Ulrike Thurm und du hast uns vorhin, Ulrike, ein bisschen was über dich erzählt und die Zeit nach deiner Diagnose, denn auch bei dir wurde im Jahr 1985 ein Typ 1 Diabetes diagnostiziert. Wir haben über deine Arbeit seitdem gesprochen, unter anderem zum Beispiel die Tauchstudie in Papua-Neuguinea, die zur Aufhebung des weltweit gültigen Tauchverbots für Typ 1 Diabetiker geführt hat. Und wir haben über deine Bücher gesprochen, die CGM und Insulinpumpenfibel und die etwas später entstandene Diabetes und Sportfibel.
Nun waren wir vorhin kurz beim Thema Nachhaltigkeit. Es gab jetzt vor kurzem einen Beschluss des GBA, des Gemeinsamen Bundesausschusses. Soweit ich weiß, hattest du auch da mal wieder deine Finger mit im Spiel. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, ein wenig. Wir haben ja schon seit vielen Jahren und Initiator ist hier auch ein ehemaliger Mitstreiter aus der Berger Abteilung, der Professor Lutz Heinemann, der diese ganzen Dinge final angeregt hat, auf vielen Kongressen, gerade beim Diatec, das Thema ins Rollen gebracht, Diabetestechnologie, die Diabetologie entwickelt sich weiter und da ist die CGM-Technologie, also CGM steht für kontinuierliches Glukosemonitoring, für mich der Meilenstein in den letzten 30 Jahren Diabetologie. Aber CGM gab es, aber es war ein Selbstzahlerprodukt. Und wenn eine so wirklich sensationelle Therapiemöglichkeit, die die Lebensqualität eines Typ-1ers so unglaublich verbessert, nur denen vorbehalten bleibt, die sich das finanziell leisten können. Und es ist ja nicht ganz billig.
Vielleicht kannst du uns da mal kurz ein paar Zahlen zu geben, was so im Schnitt so ein Sensor oder auch so ein Empfänger kostet?
Also ein Sensor kostet 60 bis 70 Euro, hat eine offizielle Liegedauer zwischen 5 und 7 Tagen. Inoffiziell, darf ich das sagen?
Ja, ich glaube, wir von der Blood Sugar Lounge sind ja sehr volksnah.
Okay.
Und sehr, sehr praktisch. Und okay. Deswegen kann man das, glaube ich, mal nennen.
Also inoffiziell habe ich gehört, dass es viele CGM-Träger geben soll, die Sensoren deutlich länger tragen als vorgeschrieben. Aber wenn man jetzt mal die offiziellen Zahlen zugrunde legt, so ein Sensor für 70 Euro, 7 Tage, kann man sich hochrechnen, ist ein Monat, das sind dann 280 Euro im Monat allein an Sensorkosten. Ein Transmitter kostet je nach System zwischen 400 und 800 Euro. Ein Empfänger, der sowohl eine Insulinpumpe sein kann, dann wurden die Kosten ja von der Kasse übernommen, aber es gibt ja auch Patienten mit einer intensivierten Insulintherapie, das heißt einer Pentherapie, die keine Pumpe haben, also keinen Empfänger haben, die sich einen solchen Empfänger noch zusätzlich kaufen mussten. Und da liegen die Kosten ungefähr bei, ich glaube, 1200 bis 1800 Euro. Aber da möchte ich jetzt nicht auf einen Euro festgenagelt werden.
Das heißt, man ist locker mal so bei 6.000, 7.000 Euro im Jahr.
Also wenn man wirklich sich an die kompletten Liegedauerzeiten hält und auch einen Empfänger nur so lange verwendet, wie seine Haltbarkeit ist, liegt meistens so beim halben Jahr bis 9 Monaten, ja, dann können solche Kosten locker auf einen zukommen.
Okay, das Ganze hat sich jetzt geändert. Wie gesagt, es gab diesen Beschluss des Bundesausschusses. Was genau war das?
Der Beschluss des Bundesausschusses besagt, dass die CGM-Therapie jetzt auch von den Krankenkassen übernommen wird, unter gewissen Voraussetzungen. Diese Voraussetzungen müssen vielleicht im Detail noch von den Kassen verhandelt werden, aber die Basis ist gelegt. Zum Glück Und damit wurden eigentlich unsere Erwartungen noch weit übertroffen. Gilt es nicht nur für bestimmte Patientengruppen, also für die mit schweren Unterzuckerungen oder Kinder oder Schwangere, sondern generell für Typ-1-Diabetiker mit einer schlechten Einstellung. Und eine Voraussetzung, die ich auch für extrem wichtig halte, CGM-Therapie kann nur von der Kasse übernommen werden, wenn der CGM-Träger auch an einer CGM-Schulung teilgenommen hat. Weil die CGM-Therapie an sich muss den Stoffwechsel nicht verbessern. Ich habe durchaus auch einige Fälle erlebt, wo Typ 1er mit CGM getragen haben, ohne jegliche Schulung. Und dadurch hat sich ihre Therapie, ihre Schwankungsbreite der Glukosewerte massiv verschlechtert. Und deswegen finde ich es ganz, ganz, ganz wesentlich, dass in diesem BGA-Urteil schon festgezurrt wurde, dass diese Schulung verbindlich ist. Und ein weiterer wesentlicher Punkt, der die Qualitätssicherung betrifft, dass nur Diabetologen oder Kinderdiabetologen oder Endokrinologen ein solches System auch rezeptieren dürfen. Das heißt, ein Hausarzt, der vielleicht gerade mal unfallfrei Diabetes schreiben kann, der kann nicht ein CGM verschreiben. Dafür muss der Patient schon in der Betreuung einer diabetologischen Praxis sein. Und diese drei Punkte, Kostenübernahme bei Typ 1, wenn individuelle Therapieziele vereinbart werden, dass man dann nach einem halben Jahr nachschaut, ob mit der CGM-Therapie diese Therapieziele auch erreicht wurden, finde ich extrem wichtig, weil wenn eine neue Therapie eingeleitet wird und man stellt dann nach einem halben Jahr fest, mit dieser Umstellung, mit dieser neuen Therapie wurden die Therapieziele überhaupt nicht erreicht, hat sich gar nichts verbessert, dann muss man vielleicht gucken, ob man andere Dinge versucht, dann ist CGM bei dem Fall nicht die Lösung gewesen. Und deswegen finde ich es gut, dass man da nochmal sozusagen so ein halbes Jahr eingebaut hat, wo man guckt, okay, macht das denn bei dem individuellen Patienten Sinn? Und wie gesagt, dass die Schulung als fester Bestandteil mit festgeschrieben wurde, das finde ich ganz elementar.
Wir haben eben ganz kurz über den Beschluss des GBA gesprochen und die tolle Nachricht, dass die CGM-Therapie auch jetzt in Zukunft von den Kassen übernommen werden kann. Lass uns nochmal ein bisschen genauer über ein Projekt, eins deiner jüngsten Projekte, sprechen, wobei es ja auch eine Weile gedauert hat sicherlich, aber das Projekt nennt sich Spektrum. Und vielleicht kannst du uns ganz kurz erstmal sagen, wofür Spektrum eigentlich steht.
Spektrum steht für ein CGM-Schulungsprogramm und der große Commander, so haben wir ihn immer genannt, also der Leiter der Spektrum-Kommission, das ist mein Co-Autor, auf den ich da auch ganz, ganz fürchterlich stolz bin, der Bernhard Gehr, der dieses Spektrum, Schulungsmodul, das ganze Projekt geleitet hat. Und was wirklich bemerkenswert war an diesem Spektrum-Projekt, es haben ungefähr 20 mit den Pädiatern zusammen über 30 Diabetologen, Psychologen, Wissenschaftler, Menschen aus dem Technikbereich, Diabetesberaterinnen über 3,5, 4 Jahre an diesem Schulungsprojekt gearbeitet und das alles komplett ehrenamtlich, weil Spektrum das erste und einzige firmenneutrale, herstellerneutrale Programm ist, weltweit ist und bedeutet aber auch, es gibt keine Gelder. Das heißt, wenn wir uns getroffen haben in diesen 4 Jahren, an Wochenenden haben wir sowohl Hotelkosten als auch Spritkosten selber getragen, um uns zum Arbeiten zu treffen. Und wie viele Telefonkonferenzen und wie viel Zeit da reingegangen ist, ich weiß noch so ungefähr vor gut einem Jahr, als dann die ganzen Modulgruppenleiter sich immer zu den Telefonkonferenzen treffen mussten. Das heißt dann immer, Spektrum besteht aus 6 Modulen. Die Modulgruppenleiter mussten bei jeder Telefonkonferenz dabei sein, von 0 bis 6. Und da ich auch eine Modulgruppenleiterin war, bedeutete das in 6 aufeinanderfolgenden Wochen irgendwie 1 bis 2 Abende in der Woche Telefonkonferenz. Und wie gesagt, das waren alles ehrenamtliche Geschichten. Und es hat sich eine ganz, ganz sagenhafte Zusammenarbeit da herausgebildet. Wir haben uns dann hier in Berlin auch immer im Rahmen der Kongresse getroffen, standesgemäß natürlich im Michael-Berger-Café. Und da habe ich dann wirklich Hand angelegt und die Leute dann auch bekocht. Das war alles super familiär und daraus hat sich wirklich fast Freundschaften gebildet. Und die Spektronautinnen und Spektronauten, wenn wir uns jetzt irgendwo treffen, das ist ein unglaublich herzlicher Umgang miteinander. Und das ist so eine richtige CGM-Familie, so eine Spektrum-Familie geworden. Und das war ein ganz, ganz, ganz tolles Projekt, mit so vielen Menschen über so viele Jahre zusammenzuarbeiten, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen und wir es immer geschafft haben, manchmal in sehr langen Diskussionen, aber immer einen Konsens zu finden und immer wirklich auf sachlicher Ebene zu diskutieren und so viel Spaß miteinander auch zu haben. Also es war wirklich. Und wenn man sich jetzt anguckt, was für ein großartiges Werk daraus geworden ist und dass es auch wirklich international schon für Furore gesorgt hat, es hat schon in Amerika einen Artikel zum Spektrum gegeben und ich habe am diesen Freitag die große Ehre beim FEND-Kongress in München. FEND ist der Europäische Kongress der Diabetesberaterin, dort den Eröffnungsvortrag zu halten über Spektrum, weil das auch europaweit ein einmaliges Projekt ist, was international wirklich ganz, ganz großartig wahrgenommen und aufgenommen wird. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich bin wahnsinnig stolz, da bei diesem Projekt mitgearbeitet und mitgewirkt zu haben.
Wir haben jetzt schon relativ viel über Projekte von dir gesprochen, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Wie glaubst du, wäre es gewesen, wenn du heutzutage die Diagnose Diabetes gestellt bekommst? Glaubst du, du hättest den gleichen Weg genommen, die gleiche Menge an Engagement und Herzblut in die ganzen Sachen gesteckt? Oder glaubst du, irgendwas wäre anders gewesen, wenn dir gestern ein Arzt gesagt hätte, ja, sie haben Diabetes?
Das bedeutet natürlich, ich müsste mir jetzt erstmal überlegen, was ich dann in den 30 Jahren davor gemacht hätte.
Da hättest du deinen Weg eingeschlagen, wie du ihn ursprünglich gehen wolltest, als du dein Sportstudium gemacht hast.
Das heißt, ich wäre jetzt Sportlehrerin.
Du wärst jetzt Sportlehrerin, genau.
Okay, ich wäre jetzt Sportlehrerin und würde dann als Sportlehrerin und vielleicht Fußballerin, jetzt nicht mehr, aber die Diabetes-Diagnose bekommen. Ich weiß es nicht, weil ich bin jetzt ja keine 20, nicht mehr ganz 20.
Na gut, dann machen wir es mal andersrum. Versetz dich jetzt mal, denk dir einfach, du wärst ich. Ich bin jetzt Mitte 20 und ich bekäme oder ich hätte gestern die Diagnose Diabetes gestellt bekommen. Wie hätte mein Leben ausgesehen im Vergleich zu vor 30 Jahren? Wie hätten jetzt meine ersten Schritte ausgesehen im Vergleich zu vor 30 Jahren?
Heute ist durch die moderne Technologie, wie jetzt zum Beispiel auch dieses Interview bei der Blood Sugar Lounge, vieles einfacher an Informationen zu kommen. Ich weiß noch, damals vor 30 Jahren bin ich in irgendwelche Bibliotheken gegangen und habe versucht, Bücher über den Diabetes auszuleihen. Es gab kein Internet, es gab keine Foren, es gab keine Chats und es gab kein Facebook und es gab nichts, wie man sich mit Gruppen austauschen konnte oder wie man auf die Schnelle online mal an Informationen kommt. Und deshalb denke ich, dass einer, der heute einen Typ-1-Diabetes bekommt, es vielleicht ein bisschen leichter hat, an Informationen zu kommen, sich mit anderen Typ-1-Diabetikern austauschen können und ja, mit denen direkt ins Gespräch zu kommen, weil er sie sozusagen online treffen kann.
Das heißt, das Zeitalter, das moderne Zeitalter, das Computerzeitalter hat auch für den Diabetes gewisse Vorteile.
Denke ich auf jeden Fall, weil gerade wenn ich mir jetzt vorstelle, wie viele Mails mich auch so unter der Woche erreichen von anderen diabetischen Sportlern, jetzt über die IDAA, die einfach mal kurz mailen. Früher, ich weiß noch, als wir die allererste Fahrradtour gemacht haben, sozusagen die Gründungstour der IDAA 1990, nonstop von Mainz nach Düsseldorf, die Leute haben mir Briefe geschrieben. Also, ich weiß nicht, ob ihr von der Blood Sugar Lounge sowas noch kennt. Das sind so Dinge.
Ist das mit den Briefmarken?
Ja, genau. Das ist so auf Papier und dann nimmt man einen Stift in die Hand und dann schreibt man. Also, man macht so mit der Hand Bewegung mit dem Stift. Nein, mit dem Stift auf Papier und formt dort Buchstaben und Sätze. Und das heißt, die haben mir wirklich Briefe geschrieben, die ich dann auch mit Briefen beantwortet habe. Das heißt, die Kommunikation war damals eine ganz andere. Da konnte ich nicht irgendwie 400 oder 500 IDAA-Mitglieder mit einem Rundschreiben per Mail erreichen, sondern die Sachen waren wirklich umständlicher, haben länger gedauert und gerade der Austausch. Es gab damals, ich finde dieses Wort so gruselig, Diabetes-Selbsthilfegruppen, wo dann meistens zu 70-80% Typ-2-Diabetiker waren, deren Probleme und Bedürfnisse und Wünsche an Inhalte und Diskussionspunkte einer Selbsthilfegruppe ganz anders waren. Typ 1er, wir sind ja nun mal nicht so viele, wir sind ja nur 5-10% der Diabetespopulation. Ja, traf man nicht so leicht und so schnell und deshalb war es auch schwierig. Also ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis ich zum ersten Mal einen anderen Sportler mit dem Diabetes getroffen habe. Aber das war eine Weile. Und da denke ich, hat die moderne Technologie auch gerade für einen frisch manifestierten Diabetiker einiges bewirkt.